wenn du jetzt ein kleines Heft hast, ganz anders, Bergpredigt, du kannst es jetzt rausnehmen. Es tut uns leid für diejenigen, die zum ersten Mal da sind heute, dass die Hefte alle sind. Aber ich denke, dass wir dann nächste Woche dann wieder einige dabei haben. Aber heute, wenn ihr dann auf dem Inhaltsseite dann schaut, dann findet ihr, dass wir das Thema haben, wir haben uns auseinander gelebt. Und zwar die fünfte Predigt das fünfte Thema in dieser Reihe. Ich habe jetzt Gutes gehört aus den Kleingruppen in den letzten Wochen. So zwei Kleingruppen arbeiten, zwei Themen. Und heute natürlich ja die dritte Predigt. Das fünfte Thema aus der Bergpredigt. Und ich freue mich über alles jetzt, was wir erleben können an dieser Stelle. Fangen wir an mit einem kleinen Videoclip als Einleitung zum Thema heute. Danke. Fast wie auf deine Frau warten, wenn du dann vorne in der Kirche stehst, oder? Ja. Spannung steigt. Okay. Ja. Es ist immer eine wunderbare Sache, weil ich dann natürlich viele Hochzeiten in meinem Leben hatten, wo viele Trauungen dabei war und natürlich auch gepredigt habe, die Trauung jetzt geleitet habe. Und ich sehe einfach immer die Gesichter von vorne, die Gesichter, die Menschen, die unter der Menge dann sitzen, ja gar nicht sehen. Und das ist immer, macht immer Spaß. Sind wir dabei? Geht's, ja? Sehr schön. Ich denke, jeder Mensch träumt davon, eine Beziehung zu haben, die volle Sicherheit ist, die volle Romantik ist, die wirklich eine Beziehung ist, die dauerhaft für das ganze Leben da ist. Ich denke, wir haben ja sehr, sehr vieles, was in unserer Gesellschaft einfach darauf hindeutet. Menschen meinen, dass die Ehe gar nicht wichtig ist. Menschen meinen, dass wir gar keine Sicherheit brauchen. Wenn wir einfach uns das Wort sagen zusammen oder so, dann reicht es aus. Aber ich möchte heute wirklich vom Herzen sagen, ja, das, was Gott geschaffen hat, das ist, was wir am meisten brauchen. Und zwar die Ehe. Und heute geht es mit einer Betonung, mit Schwerpunkt Ehe. Romantik, Sicherheit. Und ich glaube, ein dauerhaftes, lebenslange Beziehung ist das, wonach wir uns dann alle sehnen. Und es gibt so viel im Leben, das gar nicht so dauerhaft ist. Aber wenn wir die Erfahrung machen, dass wir eine dauerhafte Beziehung haben, die wirklich ja bis zum Lebensende geht, dann haben wir wirklich etwas ganz, ganz Besonderes im Leben gehabt. Das ist wirklich eine wunderbare Sache, dass ich dann auch eine Frau habe nach fast 36 Jahren, wo ich dann sagen kann, dass man vieles teilt, dass man viele Erfahrungen teilt, dass man so ohne, dass man wirklich etwas sagen muss, dass man sich versteht, dass man einfach einen Freund hat für das Leben, dass man sich freuen kann über Kinder, über Enkelkinder und so weiter, dass man das Ganze einfach im Leben hat. So, und das ist ja, weil im Mittelpunkt eine Ehe steht, wo wir wirklich sagen, ja, das ist dauerhaft, wir halten uns fest an dieser Ehe und wir erheben das und sagen, ja, das ist uns wirklich sehr, sehr viel wert. Ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern sich scheiden lassen haben. Deswegen rede ich nicht nur jetzt von dem, was in meinem Leben jetzt nach unserer Hochzeit gewesen ist, aber ich rede auch heute mit sehr, sehr viel Verständnis für alles, was auch dann schiefgehen kann. Als ich 10 oder 11 Jahre alt war, weiß ich ganz genau, dass ich ein Gespräch hatte mit Freunden und sie haben erzählt, ja, meine Eltern lassen sich scheiden. Und ich habe in diesem Gespräch gesagt, bei mir, in meiner Familie, so, das wird niemals passieren. Aber siehe da, so 2 Jahre später, so hat meine Mutter gesagt, so dein Vater hat sich einfach dann räumlich von uns getrennt. Und dann durch eine holprige Zeit, eine Auf- und Abzeit, kam einfach der Punkt, wo es dann ja klar war, so es führt einfach zu einer endgültigen Scheidung ja zwischen den beiden. Ich dann damals im Alter von 15 Jahren. Und da ist einfach ein Albtraum, den ich irgendwie dann mit mir getragen habe, echt in Erfüllung gegangen, wo ich dann sagen kann, war wirklich keine schöne Sache. Und wenn ich mit Rückblick darauf schaue, und auch jetzt die Lektionen nehme für mein ganzes Leben, dann würde ich sagen, dass in fast allen Fällen es besser ist, nicht zu scheiden. So, mein Vater hat einige Gespräche mit mir dann ganz viel später im Leben, wo er auch gesagt hat, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, als ich mich scheiden lassen hatte jetzt von deiner Mutter. Und wir haben jetzt viele Gespräche geführt, so seitdem er denn Christ wurde und einfach das erkannt hat. Und heute würde er, wenn er hier wäre, ist er leider verstorben 2007, wenn er hier wäre, würde er dann sagen, ja, das ist wirklich wahr. Er hat, später war er im vorzeitigen Dienst, ein Pastor in der Gemeinde und hat dann jedem gesagt, tu es nicht. Hat jeder geholfen, der gesagt hatte, so, wir haben jetzt eine schwierige Zeit, es gibt Entspannungen in unsere Beziehung und so weiter. Er hätte gesagt, tu es einfach nicht. Und wenn man denkt, so die Scheidung ist die Lösung, so die zweite Beziehung ist besser oder eine zweite Ehe wäre besser, so in seinen Zeugnissen oder das, was er gesagt hat, war so nach 5 Jahren, jetzt war die zweite Beziehung fast am Aus. Und nur Jesus Christus hat diese Beziehung retten können, weil die zwei sind Christen geworden. Ich rede heute zu einer ganz großen Gruppe. Ja, heute haben wir unter uns dann die Nicht-Verheirateten. Wir haben auch diejenigen, die verheiratet sind. Und wir haben natürlich auch die Geschiedenen. Wir haben auch Leute, die alleinstehend Erziehende sind. Wir haben auch Leute, die geschieden sind und in zweiten Ehen sind. Und ich möchte euch dann schon am Anfang ja diese Botschaft heute sagen, es gibt einfach eine Hoffnung in Christus. Bleibt einfach mit mir. Es gibt einfach eine Hoffnung in ihm für jede von uns. Und Jesus stellt einfach so seine Vorstellung dar, was ist dann er, aber er sagt nicht, okay, wenn ihr nichts geschafft habt, dann weg mit euch, sondern vielmehr gibt er Hoffnung, dass es auch mit ihm dann weitergeht. Und ich möchte sagen, dass auch wenn dieses Thema sehr emotional für uns ist, Jesus Christus bringt einfach eine gute Lehre. Und Gott kennt uns, er kennt uns sehr, sehr gut und er weiß genau das, was wir brauchen. Deswegen heute die zwei oder drei Bibelstellen, die ich dann ganz besonders anschauen möchte. Und aus unserem Text Bergpredigt kommen zuerst zwei Bibelverse. Matthäus 5, Vers 1. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, ein Mann darf sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. Vers 32. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. So, diese zwei Verse könnten kaum alles sein, ja, was Jesus dann gesagt hatte zu diesem Thema Ehe. Und deswegen möchte ich dann in Matthäus Evangelium dann eine zweite Stelle jetzt nehmen, die heute wirklich das ausführliche macht, wirklich verstärkt einfach sagt und mit mehr Einzelheiten so erklärt, so diese erste Stelle. Und das kommt aus Matthäus 19 und wir lesen ab Vers 3. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen aus Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Und warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf, fragten sie. Und Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Und dann an dieser Stelle auch, was welche Bibelstelle haben die Pharisäer zitiert? Weil das ist auch interessant und auch ja wichtig für uns zu wissen. Sie haben die Stelle zitiert in 5. Mose 24, Vers 1. Und da steht jetzt angenommen, ein Mann heiratet eine Frau. Später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus, gibt ihn ihr und schickt sie fort. So, die Pharisäer kamen zu Jesus und sie haben einfach diese Frage gestellt. Sie haben wissen wollen, so was sagt er zu dieser Debatte, die damals im Gange war. Die Frage hier entstand, weil es gab zwei verschiedene Gruppen, eine aus eine Gruppe, angeführt von einer Rabbi, so Shammai, und er sagt, so es muss etwas Gravierendes sein, damit eine Ehe getrennt werden kann. Etwas sehr Gravierendes. Und dann gab es jetzt eine andere Rabbi und er hat gesagt, es gibt eher eine lockere und laxere Linie und man kann sich dann einfach so scheiden lassen. Und dieser heißt Hillel. Und der Historiker Josephus meinte, dass die zweite Sicht sehr verbreitet war. Man kann sich vorstellen, wenn es einfach war, einfach die Frau dann wegzuschicken, dann hat dieser Camp oder einfach diese Gruppe dann natürlich jetzt große Ansehen gehabt. Er hat gesagt, Scheidung ist in Ordnung für ganz kleine Sachen. So, wenn dein Kochen mir nicht gefällt, dann alles, was ich tun muss, ist einfach ein Scheidungsbrief schreiben und ich schicke dich fort. So, oder du hast ja meine Wäsche nicht gemacht heute, gefällt mir nicht. Oder du gefällst mir nicht, ja, wie du jetzt bist. Ich schreibe einfach einen Brief und du bist ja fort und ich kriege jetzt eine andere. Und sozusagen jetzt aus jedem beliebigen Grund könnte man sich scheiden lassen. Und so kam dann die Frage zu Jesus. Und die Frage zu ihm war, so Jesus, an welcher Seite stehst du? Bist du an der liberale Seite sozusagen oder stehst du an der Seite, wo es eine viel schmalere Sicht gibt von den Dingen? Und wenn wir das zusammenfassen hier, dann hat Jesus sich auf die Seite gestellt jetzt mit einem sehr schmalen Sicht der Dinge. Und in Matthäus 19 hat er dann im Grunde genommen drei Sachen gesagt. Und über diese drei Dinge möchte ich heute reden. Und das Erste, was Jesus gesagt hat, wenn wir diese Stelle in Matthäus 19 lesen, ist, dass er gesagt hat, freue dich über die einzigartige Beziehung eher. Und ich möchte uns sagen, als Gesamtgemeinde, freut euch über diese einzigartige Beziehung eher. Freue dich, wenn du noch nicht verheiratet bist. Freue dich, dass es das gibt. Freue dich ja, wenn du verheiratet bist. Freue dich, dass es diese Beziehung gibt, diese Möglichkeit, so eine Beziehung zu haben in der Art und Weise, wie Gott sich das vorgestellt hat. Jesus hat die Frage der Pharisäer dann nicht direkt geantwortet, aber er hat ein paar Dinge dann wirklich betont. Und das Erste, was er betont hat hier, ist, er gesagt hat, Gott hat, er zitiert aus 1. Mose 1, so hier sind zwei Gott, deshalb wird ein Mann, die Schöpfer hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Das heißt, Mann und Frau. Und dann hat er gesagt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ja zu einer Einheit. So, aus seiner Sicht ist eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die zusammenkommen und eine bindende Übereinkunft miteinander treffen. Und vielleicht einfach ein Wort dazu, jetzt was ist dann ja Ehe, so wann ist eine Ehe? Und so was, weil ich habe auch gehört über die Jahre, wo ich dann hier war, ach, wir haben einfach uns das, wir haben uns alle beide gesagt, wir sind uns dann hingegeben und so weiter. Das ist ja quasi wie eine Ehe und jetzt leben wir zusammen in einer Wohnung. Und eine Ehe ist eine Ehe, wenn eine Ehe ist im Sinne jetzt von, oder aus Sicht des Gesetzes des Landes. Und das heißt, dass man einfach das eintragen lassen hat beim Standesamt, dass man einfach in der Öffentlichkeit das gemacht hat, dass zwei zusammengekommen sind. Das ist Ehe nach dem Gesetz. Und wir halten Ehe so nach dem Gesetz für das, was Ehe ist. In unserem Fall eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Es ist permanent. Was hier steht, ist, dass zwei Leute jetzt eins geworden sind. Und dieses Einssein, wo er dann hier sagt, ja, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins, ist wirklich hier ein Wort. Oder in anderen Bibelübersetzungen steht einfach so, seine Frau wird seine Frau anhängen und die zwei werden jetzt eins sein. Und es kommt jetzt von dem Wort proskuleio. So, das heißt, wenn zwei zusammenkommen, jetzt Angesicht zu Angesicht, ineinander aufgehen, sodass ihre Geister und ihre Leibe in geistlicher und körperlicher Intimität miteinander verschmelzen. So, das ist das, worum es geht. Miteinander verschmolzen. So ein ganz, ganz wunderbares Bild von dem, was eine Ehe ist. Und ich habe hier diese, ich liebe immer diese Bild jetzt von zwei Kneten, ja. So, einige haben das schon mal gesehen. Aber wenn ich dann sage, hier ist der Mann und hier ist die Frau, zwei verschiedene Farben. Und wenn es heißt, jetzt eins werden, heißt das, dass wir tun die zwei zusammen. So. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich die zwei eins mache, habe ich dann hinterher mit den Erfahrungen, die sie haben, mit der sexuellen Beziehung, die sie miteinander haben, mit den Freundschaften, die sie haben, mit den Lebenserfahrungen, die sie haben, mit allen Dingen, dass sie dann durchgehen und so weiter, habe ich jetzt das eins gemacht. Und wenn ich dann versuche, diese zwei Dinge dann wieder in zwei Farben jetzt auseinanderzunehmen, ist das eine Unmöglichkeit. Weil man ist einfach, die zwei sind so verschmolzen, dass es gar nicht mehr geht. Und das ist das, worum Jesus gesagt hatte, hey, halte die Ehe hoch, weil wenn man versucht, das zu trennen, wird es natürlich dann immer Schaden geben an beiden Seiten. Und also haben wir hier, und dann sagt er, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also wir haben hier eine göttliche Lebensform, es ist Gottes Idee, es sind zwei Menschen, die zusammenkommen, sie kommen einfach und haben eine Einheit und sie trennen sich ganz öffentlich von ihren Eltern, sie kommen zusammen und sie fangen an eine neue Lebensform, nämlich Familie. Sie sind sozusagen ein Fleisch-Pärchen. Ist gut, oder? Ja. Hey? Okay. Bei mir gibt es immer ein neues Wort, ja. Oder eine neue Idee, ja, so. Okay, durch die Ehe verstehen wir, und das ist ja ganz wichtig für uns, verstehen wir Christus und seine Braut. Und er hat Mann und Frau geschaffen und uns dann zusammengebracht. Und dann später sagt er, eigentlich schon über die, im Alten Testament, so Gott mit Israel als ein Bild jetzt von ihm und seiner Braut, im Neuen Testament dann diese Fortsetzung ja von dieser Idee, indem wir dann Jesus Christus haben und die Gemeinde. Und Gemeinde und Christus, das ist eins. So er ist einfach der Haupt, aber wir sind sein Leib. So wir sind eins mit ihm geworden und er wartet einfach auf seine Braut und das sind wir. Und die Intimität, die wir mit ihm dann haben können, ist was ganz, ganz Besonderes. Er möchte einfach diese Intimität zu eine wunderbare Erfahrung für uns machen. In der sexuellen Beziehung ist eine Intimität gegeben. Aber er sagt einfach, in dieser Intimität zwischen Gemeinde und Christus kann man auch eine Intimität auf eine ganz andere Ebene mit ihm erleben. Und das sind Bilder, die für uns ganz wichtig sind. Wir verstehen Christus und seine Braut. Wir verstehen diese Intimität. Und als Grundlage soll dann ein Bund sein. Und dieser Bund ist wirklich ja das Fundament ja von dieser Ehebeziehung. Wir haben ein kleines Video hier gesehen. So zwei Leute, die zum Altar gekommen sind, die einfach so gegenseitige Versprechen abgeben. Und das formt einfach das Fundament von ihrer Beziehung. Nehme dich, wie gesagt, so der Mann hat, ihr habt es klar gehört, er hat gesagt, ja, ich nehme dich, so ich werde für dich sorgen, ich werde dich hüten, so bis der Tod uns scheidet. Das heißt, er macht einige Versprechen und dann sagt er einfach, ja, wie lange das dauern wird. Wie lange wird dieses Versprechen dauern? So bis zum Tod, sagt er. Und das ist ein Bund. Die meisten von uns, wenn wir keine Christen sind, wenn wir dann heiraten, haben das nicht verstanden. Aber das ist wirklich ja dieses Fundament von einem Bund. Wenn du das nicht gesagt hast bei deiner Trauung, vielleicht warst du nur bei Standesamt, und du sagst, okay, dann habe ich das noch nicht gesagt, aber ich möchte dir sagen, ja, so Gott war gegenwärtig, als du das Ja-Wort deiner Frau gegeben hast. So auch beim Standesamt. Und wenn du Christ bist, dann ist der auf jeden Fall in deine Beziehung und dann ist es wichtig für dich, dass du einfach deine Ehe dann siehst, genau jetzt, bevor sie Christen geworden sind. Sagen ab und zu dein Ehepaar jetzt bei uns, die geheiratet haben, jetzt bevor sie Christen geworden sind, hey, es wäre jetzt eine schöne Sache, wenn wir in einer kleinen Runde wirklich dein Ehe oder Trauversprechen einander dann aussprechen, weil wir wollen wirklich dieses, was wir nicht hatten oder so, wirklich zum Fundament machen in unserer Beziehung. So, das ist einfach ein Bund. Zeugen waren da. Auch beim Standesamt gibt es dann Zeugen. Wir sind in eine große, wenn wir zusammenkommen, jetzt eine Trauung stattfindet, sind Zeugen da, Menschen. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr öffentlich, was ja passiert, wenn wir dann eher in Gottes Art und Weise dann schließen. Und das ist exklusiv, es ist für lebenslang gedacht. Und so hat Jesus als erstes gesagt, freu dich, das ist eine einzigartige Beziehung zu Ehe. Lass uns das erstmal dann festhalten. Das Zweite, was er gesagt hat, ist Folgendes. Prüfe deine Herzenshaltung zu deiner Ehe. Er sagt hier, man kann das in Vers 7 und 8 lesen, Matthäus 19, 7 und 8. Und warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf, fragten sie. Und Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, aber ursprünglich war es nicht Gottes Wille. Und die Prüfung jetzt deiner Herzenshaltung in deiner Ehe ist natürlich jetzt eine ganz, ganz große Frage für dich, auch eine Frage für mich, weil die Prüfung meiner Herzenshaltung ist eine Sache, die dann immer wieder passiert. Und natürlich an diesem Tag, wo die zwei geheiratet haben, ja, gab es dann ein Verliebtsein, so eine Rausch an Gefühle, die sie, wenn sie einfach einmal darüber nachdenken, ja nicht ja für das ganze Leben dann hindurch mitziehen werden. Ich meine, es ist ganz wichtig, dass wir diese Momente haben, wo wir einfach diese Rausch der Gefühle haben. Das heißt, ja, für die meisten von uns, die verheiratet sind, wir müssen einfach diese Momente schaffen, so diese Romantik in unsere Beziehung dann immer wieder einführen. Aber so wie an diesem Hochzeitstag, es ist schwer, das wieder zu bekommen. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Aber was passiert, ist natürlich etwas, was genauso schön ist. Und zwar, dass die Liebe zwischen uns wächst und die Liebe sich vertieft und das Verständnis füreinander und die Einzigartigkeit jetzt meines Ehepartners wächst. Wer sie ist, was sie tut, so wie wir uns ergänzen, was wir für Fähigkeiten haben aus einer Einfleischperschen, ja, die einfach dann zusammen unterwegs ist. Ja, das wächst und diese Liebe vertieft sich. Und das geht nur, weil wir die Herzenshaltung immer wieder prüfen und dann sagen, ja, wie sieht es in meinem Herzen aus? Was habe ich da für eine Haltung? Und das ist genau, was dann Jesus hier angesprochen hat. Und er hat gesagt, so ich habe das, was ich damals zugelassen hatte oder das, was der Vater zugelassen hatte, hat er nur zugelassen. Warum? Weil nämlich eure Herzen ganz hart waren. Und was hart ist in unserem Denken, ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was Gott über uns denkt.
was er für hart denkt oder was er für Barmherzigkeit sich vorstellt, ist was komplett anderes, als was wir manchmal festhalten. Wir laufen einfach nicht weg. Wenn wir in unser Herzen prüfen und sagen, Jesus, wie soll das bei uns denn sein? Jesus hat ein Evangelium der Versöhnung gepredigt, und wenn beiden Seiten offen sind für eine Versöhnung, ist wirklich dann alles möglich. Und er hat einfach diesen schmalen Weg gewählt und gesagt, es ist möglich, dass ihr euch versöhnen könnt. Es ist wirklich erstaunlich, wenn wir so das Alte Testament dann anschauen und wir sehen, wie Gott sich dann offenbart hat als ein Liebhaber, ein göttlicher Liebhaber, auch sogar in Momenten, wo seine Liebhaberin untreu war und was er alles unternommen hat, um diese Liebhaberin ja zurückzugewinnen. Man kann das besonders bei Hosea lesen, ich werde gleich jetzt ein paar Dinge dazu sagen, aber in Jeremia 3, so Vers 8, da Gott überlegt sich, von Israel zu scheiden. Es ist einfach ein Überlegen, weil warum jetzt? Weil das Bild ist ja Gott als der treue Bündnispartner und Israel im Alten Testament als diese Bündnispartnerin, die immer wieder einfach andere Götzen ja findet und in dem Sinne einfach untreu ist. So steht nicht einfach zu ihm, sondern macht einfach andere Dinge mit anderen Liebhaberinnen, so Götzendienst. Und das wird jetzt von ihm aus und von dem Liebhaber Gott als Untreue, als Ehebruch sozusagen gesehen. Und Gott nimmt einfach den Hosea und zeigt durch den Mann so Gottes Barmherzigkeit. Und was er hier macht, ist, dass er sagt, er sollte eine Prostituierte heiraten. Er weiß nicht, ob die Kinder seine sind oder ob sie dann Kinder sind von einem anderen Mann. Er muss sich mit ihr dann versöhnen. Er muss einfach die Beziehung immer wieder herstellen und tut es einfach zu zeigen, wie sein Herz ist gegenüber Israel. Wie weit geht seine Barmherzigkeit? Das ist eine völlig andere Level, als was ich mir dasselbe dann vorstellen kann. So wie weit er gegangen ist in seiner Barmherzigkeit, so diese Beziehung, wie weit er gehen würde, aus seinem Herzen eine Beziehung zu versöhnen und zwei jetzt wieder zusammenzubringen, seine Partnerin. Wie weit würdest du gehen, um zu versöhnen, das, was in eurer Beziehung ist oder das, was auseinandergelebt worden ist oder wo Spannungen da sind, wie weit würdest du gehen? Ich sage dir, so unser Gott gibt uns einfach ein Bild, wo er geht bis sozusagen bis ans Ende der Erde, um diese Beziehung wiederherzustellen, wo er mit jemandem zu tun hat, der wirklich total untreu ist. Er sagt, Liebe, Vergebung und Versöhnung, das ist meine Botschaft. Wir sind Friedensstifter. Und wenn wir das sind und barmherzig sind, da können wir unsere Frauen, wie können wir dann unsere Frauen dann fernhalten oder sogar ausstoßen? Das ist einfach die Botschaft aus diesem Bild. Und nur wenn wir erstmals so Gottes Sicht der Ehe haben, und zweitens sagen wir, wie sieht es in meinem Herzen aus gegenüber meiner Ehe, meiner Ehepartnerin? Was ist der Zustand meines Herzens? Da könnten wir zu einem Gespräch kommen und sagen, okay, wie können wir helfen? Wie können wir dir helfen, damit deine Beziehung wieder in Ordnung kommt? Aber das Fundament ist, ich halte die Ehe hoch. Und ich habe eine Herzenshaltung, die das ähnelt jetzt, was Gott gegenüber dieser untreuen Partnerin hatte. Wirklich unglaublich. Ich bin noch nicht dort angekommen. So in meinem Leben ist meine Frau nie untreu gewesen. Und ich ihr auch nicht. Und wir beide sagen ja, Gott sei Dank. Weil wir wissen nicht, wie wir dann reagieren würden, ja, wenn das anders ist. Deswegen habe ich wirklich ein absolutes Herz und einfach ein Gefühl dafür, wenn es bei dir denn anders gekommen ist. Aber ich möchte dir sagen heute, so er ist derjenige, der wirklich an der Seite steht, er ist derjenige, der dir eine Hilfe, eine Hilfestelle ist, in allem jetzt, was du dann durchgehst. Nummer drei. Im Umgang mit der Ehe achte die Trauversprechen sehr hoch. Und hier in Matthäus 5 und Matthäus 19, ich habe sie einfach hier zusammengebracht, und das ist ja der letzte Vers jetzt von Matthäus 19, so nächste Folie. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wenn eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Oder Matthäus 19, und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und ein anderer heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, dass seine Frau untreu war. Und wenn wir die zwei Dinge zusammenbringen, diese zwei Bibelverse anschauen, dann kann man sagen, dass Jesus erstens einfach dann die legitime Gründe jetzt seiner Scheidung auf sexueller Ehebruch einschränkt. Das erstmal festhalten. Das war das Ende seines Gespräches mit den Pharisäern, und das wurde auch in der Bergpredigt dann festgehalten. Und wenn wir da die zwei zusammenbringen, das heißt so physisch und immoralisch, so das ist ja das, was passiert ist. Diese Untreue setzt den einen Partner frei, weil der Ehebund schon durchgetrennt wurde durch das Fehlverhalten des untreuen Partners. Es gibt Gründe, und das ist auch in diesem kleinen Heft erwähnt, so in 2. Mose 21, Vers 10 bis 11. Diese könnte auch als Gründe für eine Scheidung angeführt werden. Und schließen dann zusätzlich Missbrauch und das Verlassen so des Ehepartners ein. Wir müssen aber sagen an dieser Stelle, dass das auch sehr strittig ist. Aber diese gesamte Bibel einfach angeschaut, so kann man sagen, es gibt Fälle von Missbrauch und Verlassen des Ehepartners, wo wir auch sagen, okay, da muss man so das Herz Gottes an der Stelle haben und über die Dinge reden. So, diese beiden Fälle stellen auch einen schweren Bruch der Trauversprechen dar, und deswegen muss man darüber reden. So, wie handhaben wir das hier? So, wir besprechen von Fall zu Fall, ja, was dann stattfindet. Jedes Mal, wenn wir solche Gespräche haben oder eine Seelsorge in diesem Bereich haben, ist das für mich dann absolut Herz. Man ist dann emotional betroffen, man ist dann sehr emotional und traurig, wenn man das ja begleiten muss. Und es ist nicht einfach, hier durch eine Predigt, wie ich dann heute bringe, alle möglichen Fälle dann abzudecken. Ich will das gar nicht, ich versuche das auch gar nicht. Ich will das für uns im Allgemeinen, dass wir dann heute sagen, so das Erste ist, ich halte einfach die Ehe fest. Das Zweite ist, dass ich dann meine Herzenshaltung gegenüber der Ehe, vielleicht gegenüber meinem Ehepartner dann prüfe. Und das Dritte ist, dass ich einfach dann sehr, sehr ernst nehme, was ich dann als Trauversprechen vor Gott gebracht habe, weil das sind Dinge, wo er mich dann festhalten möchte. So, dieser Fokus ist nicht, soll für uns sein, nicht wie viele legitime Möglichkeiten gibt es, damit ich mich von meiner Frau dann scheiden lassen kann, sondern vielmehr, was kann ich tun, damit ich jetzt meine Beziehung dann versöhnen kann, und was kann ich tun, damit ich dann wirklich eine Beziehung führen kann, wie er sich das vorstellt. Wie gesagt, so wenn es darum geht, jedes Mal, wenn es darum geht, so eine Scheidung dann durchzuführen, dann hat man natürlich dann ein Ergebnis, das absolut unzufriedenstellend ist, ja, für alle möglichen Parteien. Deswegen, es lohnt sich, daran ja festzuhalten. So, was tun? Und hier möchte ich dann jetzt einige Gruppen hier in der Gemeinde ansprechen. Und ich möchte dir sagen, ja, wenn es Versagen gibt, dann... Und du versagt hast in deinem Leben, in deiner Ehe, vielleicht sitzt du hier, du bist dann schon geschieden oder bist ja schon in eine zweite Ehe. So, darum geht es nicht heute, jetzt ab heute. So, ich möchte einfach dir sagen, ja, bitte ihn um Vergebung. Und die eine Seite von der Münze ist natürlich, dass Gott wirklich dann uns einen ganz hohen Maßstab setzt, eine ganz hohe Latte setzt für die Ehebeziehung. Und er kann nicht anders. Ich meine, stell dir mal vor, dass er dann einfach so einige Kapitel nützen müsste, um alle möglichen Dinge dann zu erklären, die schief gehen. Was er tut, ist, er schiebt einfach die Latte hoch und sagt, ja, hier, so, wir halten eine Ehe fest und es muss schwerwiegende Gründe geben, warum wir das scheiden sollen. Und auf der anderen Seite von der Münze ist natürlich ja diese unglaubliche Vergebung, die wir in ihm empfangen können. Aber in dem Fall jetzt, wo wir wirklich dann zur Buße gekommen sind, wo wir wirklich dann umkehren und es nicht nur, ach ja, so, ich muss das einfach der Gemeindeleitung gut machen, deswegen schnell einfach sage, sorry, dass ich es gemacht habe und das Leben geht weiter, sondern viel, viel mehr, dass bei mir Umkehr ist in meinem Haltung, in meinem Denken. Umkehr ist in dem, was ich dann denke, ich schmeiße das, was ich dann vorher festgehalten habe, raus und ich nehme das ein, was Gott denkt und ich halte das fest. Das ist ja, was hier gemeint ist. Und wenn wir das im Herzen haben oder so, dann ist natürlich ja die volle Vergebung für dich da. Sonst musste Jesus nochmal kommen, nochmal sterben. Er ist dann eins für allemal zum Kreuz gegangen, gerade für dich. Damit dein Fehler und alles, was falsch gelaufen ist, wirklich auf ihm genommen werden kann, damit du freigehen kannst. Aber was ist in deinem Herzen? Ist wirklich dann ein Wunsch da, wo du sagst, ich möchte voll und ganz seinen Weg gehen? Oder ist in deinem Herzen was anderes? Ach, ich mache das ein bisschen besser hier und so weiter, dass ich dann einfach dann immer noch jetzt meine alten Sachen festhalten kann. So, das ist nicht, was hier gemeint ist. Gott ist immer traurig. So, er hasst die Scheidung. So, weil es steht in der Bibel, weil er auch selber so betroffen war von Israel und von allen Fehlverhalten Israels und die Sünde, der gebrochene Trauversprechen. So ist es. Aber er weiß natürlich auch, wie schwach wir sind und möchte einen Weg geben, wie wir mit unseren Fehlverhalten umgehen können. Und deswegen heute ist absolut für dich eine Hoffnung da, so dein Versagen jetzt kann vergeben werden. Gott kann lieben und er kann auch ja Versöhnung. Und zweitens, wenn du schon in einer zweiten Ehe bist, dann schaue einfach nach vorne. Schau einfach nach vorne. Das heißt, und komm einfach nicht unter diese Verdammnis und denken, ja, so jetzt lebe ich, bin ich Ehebrecherin. So, die Bibelverse davor, wo Jesus gesagt hat, in deinem Herzen, so wenn du im Herzen jetzt eine andere Frau begehrst, hast du schon im Ehebruch mit ihr begangen. Heißt nicht, so du hast wirklich deinen Ehebruch mit ihr begangen. Du hast im Herzen das getan. Und deswegen ist einfach ein Bild davon, dass wie wichtig die Ehe ist. Aber wenn du jetzt wenn die Scheidung durch ist und du in eine andere Ehe bist, dann stehst du da, du stehst auf und du sagst, ich halte einfach meine Ehe fest, ich halte das hoch, ich prüfe meine Herzenshaltung und ich stehe einfach zu meiner Trauversprechen. Dann gibt es wirklich eine gute Zukunft für dich. Und du bist einfach nicht zum Scheitern verdammt, überhaupt nicht. So er ist derjenige, der dir an die Seite kommt und dir eine Hilfe, die Hilfe, die es geben möchte. Drittens, die dritte Gruppe. Dritte Gruppe heute, wenn du geschieden oder Single bist, bleib belehrbar, höre aufeinander und suche Beziehungen mit verschiedenen Menschen in der Großfamilie innerhalb der Gemeinde. Wir haben einfach Single-Leute jetzt unter uns und ab und zu merkst du einfach, dass jemand einfach auf dem Weg ist, einen Fehler zu machen. Aber hier in Großfamilie, wenn wir wirklich Familie sind und in Beziehung leben miteinander, dann muss es doch möglich sein, dass wir miteinander reden, dass wir belehrbar sind, dass wir einfach unseren Herzen öffnen und sagen, ja, was denkst du? Es ist immer wieder schön, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine Beziehung angefangen, was denkst du? Oder ich will eine Beziehung anfangen, jetzt, was denkt ihr davon? Einfach ein bisschen Rechenschaft geben im Herzen. Nicht, dass wir die Kontrolliere sind, ja, überhaupt nicht. Es ist einfach so, einfach aus Freundschaft, dass man sagt, sag einfach so deinen Hauskreisleiter, jemand, ein Freund hier in der Gemeinde. Hey, was denkst du? Denkst du, dass das eine gute Idee ist? Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, jetzt manchmal haben die Eltern wirklich einen guten Blick. Man möchte das nicht wahrhaben, aber die Eltern sind ja nicht dumm und oft haben sie einen guten Blick ja dafür, wer passt ja zu dir. Für dich, wenn du dann Single bist heute, mach das Beste aus deiner gegenwärtigen Lebenssituation. So, genieß einfach die Phase, wo du Single bist. Es ist nicht einfach oder nicht immer einfach, verheiratet zu sein. Ist einfach ehrlich, ja. Du kannst mit meiner Frau auch reden, ja. Darfst du auch, ja. Es ist nicht immer einfach, verheiratet zu sein. Es ist manchmal so unkompliziert, Single zu sein. Ja, wirklich. Du kannst einfach dein eigenes Ding machen. So, hast ja keine Aufgaben zu Hause. Da, ja, okay. Die Vorteile, okay. Und wenn du Single bist und du sagst, hey, ich wünsche mir jetzt eine Ehepartner, so, mach das nicht zu das, was du absolut deinen Fokus drauf setzt. Geh einfach entspannt damit um. Geh einfach in verschiedenen Gruppen oder in Kreisen oder so, wo das möglich ist, dass du jemanden kennenlernen kannst und so weiter. Unternehmen einfach etwas, damit das auch dann passieren kann. So, viertens, ja, wenn du noch nicht verheiratet bist, halte den Wert der Ehe hoch und übe Selbstkontrolle über deine Sexualität jetzt schon aus. Möchte einfach alle, die nicht verheiratet sind, hey, denk nicht, oh, eigentlich alles, was ich brauche, ist verheiratet sein und dann gehen die sexuellen Versuche dann vorbei. So ist es nicht. So, man entscheidet sich immer jetzt für die eigene Beziehung. Und wie Dirk letzte Woche gesagt hat, so in meinem Herzen lasse ich nicht zu, dass diese Gedanken jetzt weitergehen, sollte ich einfach einen Gedanke haben. So, darum geht's. Und wenn wir das ausüben, ja, in unser Leben vor der Ehe, dann haben wir beste Chancen, um wirklich das nach der Ehe zu leben. So, schau einfach so deinen Partner an. Wie lebt dein Partner jetzt? Weil wahrscheinlich wird diese Person auch das Leben so leben jetzt nach der Ehe. Und dann das Letzte. Es wäre gut, wenn die Musiker auf die Bühne kommen. So, das Fünfte ist, ja, denke darüber nach, dass eine Ehe ein Bund ist und Gott hält uns zu unseren Trauversprechen. Und das haben wir hier in unserem kleinen Heft jetzt gedruckt. Jetzt ein paar Fragen da. Wann fühlt sich dein Ehepartner besonders geliebt und geehrt? Und was kannst du nächste Woche oder im Alltag tun, damit dein Partner deine Hingabe neu erlebt? Was kannst du tun? Ja, so, damit du einfach sagst, Ehe hochhalten. So, ich möchte jetzt gleich für uns beten. So, die drei Hauptgedanken sind folgende. Das erste ist, wir halten Ehe hoch. Ehe heißt für uns, das, was in der Öffentlichkeit passiert ist, eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist erstens. Das zweite ist, welche Herzenshaltung hast du? Prüfe dein Herz. Und überlege, ob dein Herz überhaupt ankommt an der Stelle jetzt, wie er ist und wie er denkt und wie barmherzig er auch ist. Prüf dein Herz. Und das Dritte ist dann, lass uns unsere Trauversprechen halten. Da haben wir, wenn das alles tun, ja, dann haben wir eine gute Zukunft. Und ich möchte jetzt für uns beten. Ich habe natürlich nicht alles sagen können zu diesem Thema, aber ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und möchte für dich beten, für uns beten, bevor wir ja, als allererstes möchte ich beten für diejenigen, wo es Fehler gab, vielleicht ja für diejenigen, die schon in der zweiten Ehe sind, vielleicht ja heute jetzt geschieden sind. Ich möchte für euch beten heute. Und ich möchte, dass ihr wirklich in euren Herzen das einfach das zu Gott bringen können, dass in Herzen ihr sagt, hey, das, was der Wayne gepredigt hat heute, das halte ich fest. Das ist einfach mein Wunsch, das ist, was ich will. So, mein Leben ist ein bisschen anders gelaufen, aber das ist das, was ich will. Und dann möchte ich ja bitten, dass seine Vergebung wirklich überströmend ist über dein Herz heute, dass du frei bist und dass du Hoffnung hast für dein weiteres Leben. Lass uns die Augen schließen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir heute, dass du ein wunderschöner Gott bist. Und Herr, dass du uns immer Hoffnung gibst. Und Herr, es geht nicht darum, uns zu verdammen. Es geht darum, Herr, uns den Weg zu zeigen und uns neue Kraft zu geben, zu leben nach deinem Wille. Und Herr, ich möchte, du siehst einfach jedes Herz, du siehst unsere Herzenshaltung zu dem, was du willst. Und Herr, ich bete in deinem Namen für Vergebung, wo Fehler gemacht wurden. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz, das jede Sünde deckt. Die Sünde, die, worüber wir reden können, die schrecklichen Sünden, worüber wir gar nicht reden wollen, aber das deckst du alles, wenn wir zu dir kommen. Und ich bete jetzt für diejenigen, die jetzt in dem Herzen so einfach Umkehr haben oder sagen, Herr, tut mir leid, komme du, Herr, setze sie frei. In deinem Herzen jetzt einfach einen Moment oder so, sag einfach in deinem Herzen, gibt es irgendwas, wenn du schon jetzt längst alles gesagt hast, dann ist es nicht dran, das zu wiederholen, aber vielleicht sagst du einfach irgendwas, rede mit ihm. Ja, und für die anderen, ja, für uns alle jetzt, wenn du verheiratet bist, vielleicht, wenn dein Ehepartner da ist, du kannst jetzt die Hand nehmen. Ich möchte ganz besonders Segen ja für dich dann bitten heute. Wenn der nicht da ist, nimm es dieses Gebet einfach an jetzt für deinen Ehepartner, der nicht anwesend ist. Herr, ich danke dir. Ich danke für alle Ehen, die hier sind. So der Ist-Stand heute. Und Herr, ich bete für uns, dass wir wirklich ja den Wert der Ehe hochhalten, dass wir das ganz, ganz, ganz groß hochhalten. Danke, Herr, für so das, was du ins Leben gerufen hast. Wie wunderbar und wie schön das ist. So etwas, ja, was du wirklich dann ausgedacht hast für uns. Und Herr, ich bete in deinem Namen, dass du uns deine Kraft gibst, dass wir diese Ehe führen können, wie du dir das dich vorstellst. Gib uns dann weiche Herzen, wenn unsere Ehepartner Fehler machen, beideseits. Und Herr, ich bete, dass du immer wieder Versöhnung und Vergebung in unser Herzen gibst zu den anderen, damit wir hier Ehebeziehungen haben, die wirklich absolut standhaft und fest sind, bis der Tod uns scheidet. Ich bete jetzt für alle, die Single sind. Und ich danke dir für die vielen Singles in unserer Gemeinde. Auch alle, die Heiratswünsche in ihrem Herzen haben, die vielleicht aus einer anderen Beziehung gekommen sind. Ich bete jetzt in deinem Namen, Herr, dass wir das, was du willst, und Herr, die heilige Art zu leben, die du dir das vorstellst. Ich bitte jetzt um Kraft dazu für alle. Und Herr, ich bete, dass zum richtigen Zeitpunkt du jedes Herzenswünsche erfüllst. Und Herr, dass wir wunderbare neue Ehen eingehen können, wo wir sagen, wir tun das in deiner Art und Weise. Herr, gib uns deine Kraft. Danke für deinen Segen. Danke, Herr, für dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass es wirklich dann Fuß fasst, dass es was ausgesät wird, in unseren Herzen fruchtet. Für alle Ewigkeit. Amen.